Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Audio Now.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Hallo und herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Heute wieder mit Nora Sager und Stefan Draaf. Wir sind beide Redakteure bei PM. Und heute sind wir auch eure vertrauenswürdigen Paartherapeuten. Wir beschäftigen uns nämlich mit einer Frage, die wahrscheinlich im Moment viele interessiert, nämlich welchen Einfluss hat gemeinsames Seriengucken auf die Beziehung? Im Moment vertreiben sich ja mit Sicherheit viele Paare ihre Zeit mit Binge-Watching. Stefan, ich dachte immer, wenn Paare nur noch gemeinsam auf dem Sofa sitzen und irgendwie schweigend in die Kiste starren und Game of Thrones gucken, dann ist das Ende der Beziehung nicht mehr weit, man merkt es nur noch nicht. Bestätigt die Wissenschaft das denn?
Ja, liebe Nora, also zum Zustand von Beziehungen gibt es natürlich mannigfaltig Forschung. Allerdings werden eben eher selten Fernsehserien einbezogen in solche Untersuchungen. 2018 war das anders. Da hat die University of Aberdeen über 300 Studenten befragt, die schon in einer länger andauernden Beziehung lebten. Und da kamen auch erstmal die bekannten Dinge ans Licht. Zum Beispiel, dass Paare, die eine gemeinsame Freundesklicke haben, sich eben deutlich häufiger als glücklich bezeichnen als Paare ohne gemeinsamen Freundeskreis. Aber es gab eben auch ein überraschendes Ergebnis. Das Fehlen gemeinsamer Freunde scheint nämlich keine Rolle zu spielen, wenn die Paare eben regelmäßig zusammen auf dem Sofa Serien und Filme gucken. Die sind dann genauso zufrieden mit ihrer Beziehung wie die Paare mit großem gemeinsamen Freundeskreis. So, die Wissenschaftler in Schottland haben dann vermutet, dass der Konsum von Serien die Beziehung stärkt, weil sich die Partner dabei so eine gemeinsame Welt teilen, ne? Und wenn die sich dann über so Eigenheiten von Seriencharakteren aus Game of Thrones oder Breaking Bad austauschen, dann wirkt das offensichtlich für die Beziehung so, als sprächen die über gemeinsame echte Freunde. Das erhöht ihre soziale Identität als Paar. Soweit die Paarpsychologen. Aber Nora, ich muss dir was beichten.
Stefan, was hast du getan?
Ganz ehrlich, ich habe diese Beziehungsfrage nur an den Anfang gestellt, weil ich was über Serien erzählen wollte, so als Literaturwissenschaftler, der ich ja eigentlich bin. Denn es ist ja jetzt wirklich nicht so, dass Netflix, Amazon, Disney, wie sie alle heißen, das Erzählen in einzelnen Folgen erfunden hätten.
Wer war das denn? Jetzt sag nicht Bravo Photo Story.
Nein, es war auch nicht die Bravo Photo Story, sondern es waren Schreiber und Schreiberinnen, Nora. Unsere Kollegen aus dem Wortsteinbruch. Mir war das vor der Recherche auch nicht so klar, aber im 19. Jahrhundert sind ganz, ganz viele Romane zunächst als Serie in Zeitungen oder in literarischen Journalen entschieden. Man könnte wirklich fast sagen, die Normalform des Erscheinens war die Serie für Romane. Ich zähle wirklich mal ein paar Klassiker nur auf. Also Alexandre Dumas, der Graf von Monte Cristo, das kennen wir alle. Erschien 1844 bis 1846 im Le Journal des Débats in Paris. Das war ein ganz berühmtes Journal. Dostojewski, ja, einer der großen, wichtigen russischen Schreiber. Die Brüder Kasamarow, einer der berühmtesten russischen Romane. Erschien 1879 bis 1880 in Russki Vestnik, heißt diese Zeitung. Oder eben aus einer ganz anderen Ecke Harriet Beecher Stowe. Uncle Tom's Cabin, Onkel Toms Hütte, erschien 1851 in 40 Folgen in einer Antisklaverei-Zeitschrift, die hieß National Era. War ungeheuer erfolgreich. Ja, also der Abe Lincoln irgendwie hat nach dem amerikanischen Bürgerkrieg 1864 Harriet Beecher Stowe mal getroffen und hat ihr eben dann auch gesagt, also you're the girl who won the war. Und ich könnte jetzt immer weiter Bücher aufzählen. Hermann Melville hat Fortsetzungsromane veröffentlicht. Leo Tolstoi hat Fortsetzungsromane veröffentlicht. Gustave Flaubert. Es hört wirklich gar nicht auf. Lauter Schwergewichte.
Also ehrlich gesagt, wenn ich an Fortsetzungsromane in Zeitschriften denke, dann denke ich an diese Boulevardblättchen, die meine Oma früher hatte. Da gab es das immer mit so schwülstigen Liebesgeschichten. An Weltliteratur habe ich dabei bisher eher weniger gedacht. Warum waren das so beliebt damals unter Schriftstellern?
Du, es ist eigentlich ganz einfach. Die Zeitschriften, die zahlten eben regelmäßig, also pro Folge. Ja? Während die Schriftsteller sich bei den Verlegern immer nicht sicher sein konnten, ob die überhaupt jemals zahlen. Und dann hatte man 3-4 Jahre an einem Roman geschrieben. Ja? Diese Serien haben einfach das finanzielle Überleben der Autoren gesichert. Die wurden übrigens, diese Serien, anfangs in so Extrateilen veröffentlicht, die man den Zeitungen und Zeitschriften beilegte. Und die hießen Feuilletons. Was wörtlich nämlich übersetzt Blättchen bedeutet. Und das ist übrigens nicht der einzige Ausdruck, der in dieser Zeit geprägt wurde. Der schöne Begriff Cliffhanger soll auch aus einem der Romane jener Zeit stammen.
Na komm, erzähl, du willst es doch auch.
Ja, haha, ich will es erzählen. Also, das englische Wort Cliffhanger bedeutet ja, wörtlich übersetzt, Klippenhänger. Und eine solche Szene, das kennen wir alle, bindet also den Leser an den Fortsetzungsroman, weil was ganz Spannendes passiert und die Auflösung dieses hängenden Spannungsbogens, ja, die ist erst halt in der nächsten Folge oder in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift zu erfahren. Der Begriff soll aus einem Roman von Thomas Hardy stammen. Das ist auch ein literarisches Schwergewicht des 19. Jahrhunderts aus England. Ich habe den im Studium auch gelesen. Der Roman heißt A Pair of Blue Eyes. Das ist so eine Dreiecks-Liebesgeschichte, erschien 1873 als monatliche Serie in einer Zeitschrift. Und in einer Szene, die in den Steilhängen am Bristol Channel spielt, kann sich Henry Knight, das ist einer der verliebten Männer, nur noch an einem Büschel Gras festhalten, um nicht in den Tod zu stürzen. Und diese Methode der Kundenbindung übernahmen dann eben auch andere Autoren. Vor allem, wie du richtig sagst, vor allem solche der Trivialliteratur, ne? Und dementsprechend hat sich dieser Cliffhanger-Begriff dann auch verbreitet.
Aber heute gibt's ja solche Romanserien eigentlich kaum noch, oder?
Ja, das stimmt, Nora. Also in den Weltkriegen wurde dieses Genre dann immer kleiner, was vielleicht auch daran lag, dass ein anderes Medium auf den Markt kam, in dem man Serien eben auch sehr gut erzählen kann, das Kino nämlich. Und die USA waren in diesem Geschäft immer sehr weit vorne und in den 1930er Jahren lief dort eine Kinovorstellung immer nach demselben Muster aus. Es gab nicht nur einen, sondern zwei Hauptfilme und dann gab's noch so eine Wochenschau dazu. Aber ganz am Anfang der Vorstellung liefen eben Serien. Und zwar ganz berühmte. Die Mickey-Maus-Filme zum Beispiel, die wurden als solche Fortsetzungsreihen berühmt. Oder für die Science-Fiction-Fans Serien wie Flash Gordon oder Buck Rogers. Ja, das waren immer so 30 Minüter. Das waren damals 3 Filmrollen. Die hatten so in etwa 12 Folgen und die haben alle mit Cliffhangern geendet. Und am Ende, das kennen wir auch alle, stand immer der berühmte Satz "To be continued".
Ach, daher kommt das. Okay, guck mal, wieder was gelernt. Und für alle, die Cliffhanger wie ich nicht ertragen können, also damit ihr keine schlaflosen Nächte verbringen müsst, ich habe das recherchiert. Der Held bei Thomas Hardy, der da an der Klippe hängt, an diesem Grasbüschel, wird gerettet. Und er wird gerettet, weil seine Angebetete ihre stoffreichen viktorianischen Unterkleider auszieht und ein Seil daraus fertigt. So, jetzt habe ich es gespoilert. Ihr könnt alle ruhig schlafen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau. Tschüss.
Tschüss.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.